Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Wir sind immer noch die einzigen, aber wir sind nicht die einzigen Podcasts und deshalb, lieber Anton, du bist natürlich heute wieder mit dabei. Es ist quasi heute eine 6-Punkte-Folge. Wir müssen heute im Vergleich mit den anderen Podcasts richtig abliefern. Ich hoffe, du bist bereit.
Allzeit bereit, allzeit richtig Bock drauf. Es ist auch eine ganze Menge los, dementsprechend passt das gut zu unserem Thema. 6 Punkte, du sprichst es an, in der Bundesliga wurden ganz viele vergeben. Die Nationalmannschaft ist in den Startlöchern und dann war ja auch noch Champions League. Also lass uns direkt loslegen.
Willkommen zu den Spieltagssiegern. Und Verlierer.
Und ich starte direkt mal rein mit einem, der derzeit einfach nur Spaß macht. Dennis Undav, mein erster Spieltagssieger. Es ist eigentlich Wahnsinn, weil es ist ja fast schon zur Normalität geworden, dass man sagt, ja, Stuttgart hat gespielt und Dennis Undav hat mal wieder getroffen. So auch am Wochenende wieder. Also man muss wirklich einfach ein Liebeslied inzwischen auf ihn schreiben über seine Leistungen, die er Woche für Woche wieder bringt. Auch jetzt wieder beim überzeugenden 5:2-Sieg der Stuttgarter in Augsburg. 2 Tore, 1 Vorlage, Dennis Undav, das ist fast schon Normalität geworden bei ihm und dementsprechend ist er hier sofort mal mit drin als mein Spieltagssieger Nummer 1. Natürlich auch mit Blick auf die Nationalmannschaft. Also ja, ich könnte jetzt noch weiter ausführen, was für unfassbare Zahlen Dennis Undav in den vergangenen Wochen und Monaten abgeliefert hat. Ein Blick auf die Torschützenliste der Bundesliga reicht da eigentlich schon. 18 Treffer, persönlicher Rekord, nur ein gewisser Harry Kane hat noch deutlich mehr, der spielt in einer eigenen Liga.
Aber ja, direkt er hat dahinter. Ja gesagt, er holt ihn noch.
Ja, also wenn er so weitermacht, wird es zumindest vielleicht noch mal etwas enger. Das nächste Mal muss Undav dann auch die Elfmeter für die Stuttgarter schießen. Dann gibt es wieder diese Diskussion mit, ist Girassi eigentlich besser als Kane? Weil Kane hat ja nur durch Elfmeter, auf jeden Fall Kane schon 10 Elfmeter-Tore. Natürlich auch eine Qualität, die ein Goalgetter haben muss, wenn er es denn vom Punkt versuchen will. Dennis Undav, ja, einfach unfassbar, was der Woche für Woche abliefert. Und ich freue mich auch sehr, ihn zu sehen. Da schon mal der kleine Blick voraus bei der Nationalmannschaft jetzt.
Ja, brutal, was der mal wieder abgeliefert hat. Du hast gesagt, es ist so ein bisschen die gesprungene Schallplatte, die einfach immer jede Woche gefühlt das Gleiche macht. Ich habe auch ein Video gesehen, dass die Augsburger so ein bisschen den Wut der Stuttgarter quasi aushalten mussten, dass sie unter der Woche nicht in der Europa League weitergekommen sind. Das hat sich so ein bisschen so angefühlt. Die Stuttgarter waren überragend drauf und mal wieder, wie du gesagt hast, so ein Spiel, wo die Offensive, ich habe es glaube ich auch vor ein paar Wochen mal gesagt, den Eindruck macht, als könnten die ganz locker 10 Tore schießen in dem Spiel. Also die sind so on fire. Undav, wie du es gesagt hast, Doppelpack, auch ein Assist, der irgendwie auch, finde ich, nicht untergehen sollte, den er ganz locker auch selber aufs Tor schießen kann, aber ihn dann nochmal ablegt auf Demirovic, damit auch der noch sein Tor bekommt. Wahnsinns Spiel und krasse Leistung von Undav, der, finde ich, immer mehr so den Eindruck macht in dem Spiel jetzt auch. Weiß nicht, kennst du bestimmt auch so ein bisschen aus der Jugend, es gab so ein paar Videospiele, die hatten so die Funktion, in so Kampfszenen konntest du es auf Slow Motion bremsen sozusagen, die Spielgeschwindigkeit, um dann bestimmte Sachen eben ein bisschen entspannter machen zu können. Und so wirkt das, finde ich, bei Dennis Undav aktuell, als ob er in so manchen Szenen so dieses 1-0, der Damen, glaube ich, ist es, genau, der Keeper, der Augsburger, wehrt den so ein bisschen ab, aber kann den Flankenball von Stiller nicht richtig klären und Undav, statt dass er einfach blind aus 5 Metern aufs Tor kloppt, legt den sich mit der Innenseite nochmal kurz runter, lässt dadurch eben auch Damen und den Verteidiger ins Leere schreiten und schiebt ihn dann ein. Also das ist so eine Abgezocktheit, die man wirklich ja selten gesehen hat und auch von ihm nicht. Deshalb großes Kompliment und völlig zu Recht hier auf der 1. Letzte Woche Oscarsieger und jetzt Spieltagssieger.
Er liefert einfach Woche für Woche ab, deswegen völlig verdient auch hier immer wieder Thema. Noch ganz nebenbei, Stuttgart jetzt über die Länderspielpause hinweg auf Platz 3. Ja, das Europa League aus dadurch nicht vergessen gemacht, aber zumindest lässt es sich dann, denke ich mal, schon wieder etwas besser schlafen bei den Stuttgartern.
Ja, wer definitiv auch gut geschlafen hat, Anton, da bräuchte ich dich einmal, sind die
Mainzer!
Ganz genau. Und einer natürlich vor allem, Paul Nebel. Der hätte ja auch alleine stehen können. Doppelpack gegen Frankfurt, damit 2-1 gewonnen. Wieder so ein Spiel, wo die Mainzer, wie in den letzten Wochen jetzt häufiger, ja, einfach Punkte holen, Big Points holen unten drin und es schaffen, sich dadurch dann auch immer weiter da aus der Abstiegszone zu befreien. Ich habe mich trotzdem für die Mainzer im quasi Ganzen entschieden, fürs Team entschieden sozusagen, weil ich finde, das war wirklich wieder von allen Mannschaftsteilen einfach eine klasse Leistung. Also du hast da zum Beispiel auch einen Kai Schusano, den hatte ich vor ein paar Wochen auch mal gelobt, als sie gegen Bremen gewonnen haben. Der ist so wichtig für dieses Spiel, der macht so viele einfache Dinge richtig, leitet auch am Ende dieses Siegtor mit ein, weil er da so einen langen Lauf hat und irgendwie an 3-4 Gegnern vorbeigeht und den Ball halt bis an die Strafraumkante trägt. Und dann entsteht dadurch eben diese Chance und dann der Nachschuss von Nebel, der dann das 2-1 bedeutet. Er hat sich auch, finde ich, wieder sehr gefangen. Irgendwie hatte in dieser Saison nicht ganz so groß aufspielen können, nicht ganz so glänzen können, wie er es in der letzten Saison noch gemacht hat. Das war dann eher primär Amiri, der jetzt aber eben ausfällt, seit ja schon ein paar Spielen. Und dass dann Paul Nebel da so reinkommt und auch diese Tore machen kann, ist natürlich unfassbar wichtig und deshalb für mich hier auch verdient die Mainzer ganz oben, die eben auch 2 Tore gemacht haben gegen Frankfurter, die ja zuletzt Beton angerührt haben. Das haben wir ja hier schon besprochen. Und die Riera-Abwehr wurde da jetzt 2-mal geschlagen.
Absolut, also finde ich gut, dass du Paul Nebel natürlich als Doppelpacker da auch nochmal hervorhebst. Bisschen schade so für ihn, ne? Also als die Mainzer letzte Saison diese unfassbar tolle Saison hatten, war ja auch ein Hauptgrund dafür, wurde dann auch schon in die Kreise der Nationalmannschaft geredet, vielleicht ein bisschen zu viel Druck, dann natürlich auch insgesamt eine schwierige Saison momentan bis hierhin für die Mainzer und er darunter auch so ein bisschen gelitten. Dementsprechend glaube ich, auch wenn er jetzt die letzten Wochen wieder richtig Fahrt aufnimmt, ist so diese Hoffnung, dieser Traum von der WM jetzt einfach noch zu weit weg. Das wird meiner Meinung nach nichts mehr. Aber unabhängig davon, natürlich ein unfassbar wichtiger Spieler jetzt auch für Mainz und die haben einfach eine tolle Woche hinter sich. Also nicht nur der Sieg gegen Bremen, dann ja auch international gewonnen und jetzt dieser unfassbar wichtige Sieg direkt hinterher. Also auch da vollkommen zu Recht die Mainzer direkt mit oben dabei bei den Spieltagssiegern, denn das waren Big Points gegen Frankfurt im Abstiegsrennen.
Ja, ich hatte auch den Stat gesehen, dass die Mainzer unter Urs Fischer in 13 Ligaspielen erst 2-mal verloren haben. Das ist natürlich auch eine Statistik, ein Wert, der zeigt, wie konstant die sind. Das sind natürlich nicht alles Siege gewesen, die anderen Spiele, aber trotzdem, man muss ja einfach auch punkten. In der Regel ist im Tabellenkeller auch ein Punkt schon was wert. Und die Mainzer haben sich da wirklich sehr gut befreit. Befreit, das ist eigentlich kein schlechtes Stichwort, wollte ich schon sagen. Ich bin schon beim DFB-Kader. ich bin noch beim Stichwort und meinem zweiten Sieger. Und das ist Mio Backhaus, der U21-Nationaltorhüter, der bei den Bremern das Tor hütet. Der ist hier drin, weil er ja wirklich auch dafür verantwortlich war, dass die Bremer in Wolfsburg mit 1-0 gewonnen haben. Er hat natürlich nicht das Tor gemacht, kein Marvin Hitz, aber trotzdem eine super Leistung von Backhaus, hat, glaube ich, 4-mal richtig, richtig stark gehalten, einen auch von Lindström an die Latte gewehrt. Das waren wirklich ein paar Top-Reflexe und so gewinnen die Bremer ein Spiel, in dem sie zumindest mal nicht das Chancenübergewicht hatten, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und deshalb auch auf jeden Fall großer Dank an Mio Backhaus, der da seine weiße Weste behält.
Auch da finde ich es richtig schön, dass du genau ihn nochmal herausgearbeitet hast, weil für mich ganz besonders wichtig, sage ich mal, wenn man ein paar Wochen zurückblickt, hat er ja dieses Spiel gegen St. Pauli drin, wo er mehr oder weniger die Niederlage mit eingeleitet hat. Also ihn hier auch nochmal bewusst herauszuheben, jetzt als Matchwinner bei diesem unfassbar wichtigen Sieg gegen Wolfsburg, ist richtig schön und zeigt auch, was für eine psychisch starke Leistung das auch von ihm ist, jetzt in dieser Situation, in der die Bremer ja sind, die nicht einfach ist für den gesamten Verein. Er als junger Torwart natürlich eine zentrale Figur in dem Ganzen spielt, also eben sowohl manchmal in die negative Richtung wie gegen St. Pauli, als auch jetzt in die komplett positive gegen Wolfsburg. Also großes Lob da für Mio Backhaus, meinem Frisurenvetter. Und generell die Bremer.
Nicht mehr, nicht mehr.
So langsam wächst es raus. die Bremer generell, muss man ja sagen, 3 der letzten 4 Spiele gewonnen. Also dieser Effekt mit Daniel Thune, der am Anfang noch nicht ganz da zu sein schien, jetzt so langsam angekommen. Also wie ist deine Bewertung jetzt so der letzten Wochen? Wie ist deine Stimmung dahingehend, wie es jetzt so im Abstiegskampf aussieht? Ist ja natürlich noch längst nichts vorbei, sag ich mal, oder geschafft.
Nee, das nicht. Aber du hast gesagt, 3 der letzten 4 gewonnen und eben halt auch teilweise gegen direkte Konkurrenten. Heidenheim, gut, die waren damals noch einigermaßen in der Nähe der Bremer, jetzt sind es 13 Punkte, damals waren es glaube ich 5 oder 6, also es war damals schon auch noch einigermaßen als direkte Konkurrenz zu betrachten. Das gegen Wolfsburg jetzt natürlich so das wichtigste Spiel, Union hat man besiegt, okay, die sind jetzt immer noch 3 Punkte vorne dran, aber ja, einfach da eben die Punkte zu holen, war enorm wichtig. Zum einen, weil die Konkurrenz eben teilweise auch weiter punktet, also das muss man auch sagen. Da sind schon einige dabei, die eben auch Punkte holen. Die Mainzer, die da vor ein paar Spielen noch hinter den Bremern standen. Und ja, du hast gesagt, die Bremer 3 von 4 gewonnen, die Mainzer trotzdem an den Bremern vorbeigezogen in den letzten Spielen. Aber zum anderen eben auch wichtig, weil wenn man sich das Restprogramm noch anschaut, ja, da kommen noch der ein oder andere Brocken auf die Bremer zu. Jetzt am Ostersamstag dann die Leipziger. Dann hast du noch mit Köln und dem HSV 2 direkte Konkurrenten, dann aber auch noch Stuttgart, Hoffenheim und Dortmund im Schlussspurt. Also da sind auf jeden Fall noch Spiele dabei, wo du sagst, okay, wenn man da vielleicht schon so ein kleines Polster mit reinnehmen kann, wäre gut, weil wenn du halt dann die letzten Spiele punkten musst, das Spiel gegen Dortmund da am 34., das gibt mir auch so Flashbacks, da gab es schon ein paar Mal so am 34. Spieltag gegen Dortmund, musste man gewinnen, damals ging es dann um Europa oder nicht, das hat dann immer nicht geklappt, aber jetzt ist es mal dann der Klassenerhalt, von daher, ich bin da sehr froh drum, hoffe, dass sie vielleicht auch gegen Leipzig was holen können zu Hause, aber trotzdem, ja, auf jeden Fall wichtig, jetzt hier in diesen Spielen, die dann eher Pflicht waren, was natürlich nicht weniger Druck bedeutet, da jetzt ein paar Siege zu holen.
Ja, stehen auf jeden Fall nicht mehr ganz so gefährdet da wie vor noch einiger Zeit. Du hast die Dortmunder eben angesprochen, auch das ein sehr passendes Stichwort für meinen nächsten Spieltagssieger, nämlich Niko Kovac, für den ich mich hier jetzt mal entschieden habe. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er bei diesem erschreckend schlecht startenden Heimspiel gegen den HSV dann die richtigen Schlüsse gezogen hat, die richtigen Auswechslungen bzw. Einwechslungen getätigt hat und das Spiel mit seinen Personalentscheidungen noch zugunsten der Dortmunder hat drehen können, Guirassy und Bensebaini gebracht. Klar, die Dortmunder auch gerade in Halbzeit 1 mit einer absoluten Nichtleistung, also die waren hier ganz kurz davor, der krachende Verlierer dieses Spieltags zu werden. Aber sie haben es eben noch gedreht, das waren 2 komplett unterschiedliche Halbzeiten da am Samstagabend und ich glaube auch eine historisch gute quasi zweite Halbzeit der Dortmunder mit dem höchsten X-Goals-Wert der laufenden Saison in allen europäischen Top-Ligen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es waren an die 6 Expected Goals, natürlich auch dem geschuldet, dass sie insgesamt 3 Elfmeter bekommen haben, aber die waren allesamt okay, wenn ich jetzt nochmal so durchgehe. Ja, ich glaube nicht, dass da jetzt ein große Fehlentscheidung war. Tut in dem Fall jetzt aber auch nicht so viel zur Sache, denn es war dann auch am Ende vollkommen verdient, dass Dortmund sich dann noch zum Sieger gekürt hat, wegen dieser zweiten Halbzeit, denn in Halbzeit 1 sind sie da untergegangen und das hat eben viel damit zu tun gehabt, dass Niko Kovac da scheinbar in der Kabine nochmal die richtigen Worte gefunden hat und auch die richtigen Spieler reingebracht hat. Trotzdem natürlich aus Dortmunder Sicht, da gab es ja gerade auch noch ein großes Beben, vielleicht auch einer dieser Gründe, dass man immer diese Spiele drin hat, wo man wirklich eine Halbzeit hat, wo du denkst, das ist wirklich gerade so vielleicht mit Glück Bundesliga-Niveau und dann plötzlich kannst du es aber mit der anderen Halbzeit so aufwiegen, dass es am Ende doch noch klappt, aber es ist eben nicht der Anspruch der Dortmunder. Die wollen natürlich gerade zu Hause Samstagabend gegen den Aufsteiger 90 Minuten das Spiel in der Hand haben, unter Kontrolle haben. Jetzt haben sie sich noch mit den 3 Punkten belohnt, dank starker Einwechslung. Aber das Gesamtbild dieses Samstagabendspiels war natürlich kein rundum positives für Borussia Dortmund.
Nee, du hast völlig recht. Das sah am Anfang überhaupt nicht gut aus. Der HSV mit einer wirklich top ersten Hälfte hat diese Konterangriffe sehr gut ausgespielt, die halt immer wieder entstanden sind. Ich finde, man muss dann auch nicht darf dann auch nicht zu kritisch werden, wenn jetzt so eine Top-Mannschaft wie Dortmund hoch steht und hoch verteidigt im eigenen Stadion. Das ist ganz normal. Ist jetzt nicht so, oh, was? Die lassen da Konter zu. Ja, das lässt du eben zu, wenn du die Mannschaft bist, die vorne drauf geht, die hoch steht. Jetzt wirklich die Alternative, dann hinten drin zu stehen, um mögliche Konter zu verhindern. Das ist glaube ich, die ist, glaube ich, nicht existent. Deshalb so ein bisschen da nehme ich Feuer raus. Auf der anderen Seite offensiv viel zu wenig. Dann noch eigentlich die Krone aufgesetzt mit dem verschossenen Elfer von Metscher, den er daneben setzt. Das sieht man auch selten. Und dann gehst du da mit einem 0-2 zu Hause in die Kabine. Und dass sie dann so eine zweite Hälfte spielen, Respekt. Du hast gesagt, Kovac die Entscheidung getroffen, auch eben den Elfmeterschützen gewechselt. Benzebaini mit diesen Wackler-Elfmetern. Also wenn der halt gehalten wird, dann kriegst du dir auch die ein oder andere Botschaft noch von den BVB-Fans mit nach Hause. Aber sie sind reingegangen und deshalb Kompliment. Was man, finde ich, auch sagen muss, weil wir sie nicht in den Verlierern drin haben, der HSV genau das Reverse gemacht. Ne? Also erste Hälfte top, ja. Zweite Hälfte 0,00x-Goals, gar nichts mehr nach vorne gebracht. Und das ist dann wahrscheinlich zu wenig gegen Dortmund, wenn die halt zu Hause eine ganze Hälfte aufdrehen können. Dann musst du ein bisschen Entlastung haben, dass sie hinten verwundbar sind, haben sie ja immer wieder gezeigt. Daher würde ich sagen, auch so ein bisschen kleiner Verlierer der HSV. Klar, wenn du da mit 2-0 in die Kabine gehst, dann willst du gerne auch was mitnehmen.
Absolut, ja. Springe ich direkt weiter zu meinem nächsten Spieltagssieger. Und zwar habe ich mich mal für Serge Gnabry entschieden. Die Bayern mit einem komplett ungefährdeten 4-0-Erfolg gegen Union Berlin. Und ja, in dieser brachialen Offensive der Bayern rund um Kane, Olise, Diaz, natürlich auch Lennart Kahl, der in seinem jungen Alter für Schlagzeilen sorgt, geht mir so ein Gnabry manchmal ein bisschen unter. Klar, das ist nicht mehr der unangefochtene Stammspieler. Jetzt fehlt natürlich gerade Luis Diaz gesperrt, aber vor allem ist Gnabry in meinen Augen schon seit Jahren Mr. Konstant. Der bringt eigentlich immer jede Saison um die mindestens 10 Bundesliga-Tore. In diesem Jahr steht er jetzt erst nach seinem Doppelpack, weswegen er es auch jetzt zu meinem Spieltagssieger geschafft hat, nur bei 8, aber da sind ja noch ein paar Spiele zu gehen. Klar, Olise, Diaz, Kane, die überschatten das Ganze so ein bisschen, aber ich finde, Gnabry kommt mir da oft auch noch zu schlecht weg, auch wieder mit schon mal ein bisschen Blick voraus auf die DFB-Kader-Nominierung. Also da bin ich vollkommen d'accord damit, dass ein Gnabry immer wieder auch mit dabei ist. Und er zeigt es diese Saison, finde ich, wieder. Also wie gesagt, ein bisschen im Schatten der ganz großen drei, aber jetzt gerade auch gegen Union Berlin mit dem Doppelpack zwei schöne Tore, sage ich mal. Also gerade das zweite ansatzlos ins kurze Eck. Das erste, da hat er freie Bahn mehr oder weniger. Aber er macht eben die Tore, wenn er dann reingeworfen wird, wenn Diaz jetzt gerade mal nicht da ist. Und ja, für mich da in einer grundsoliden, beziehungsweise halt extrem souveränen, so ist es besser gesagt, Bayern-Mannschaft, der Spieler, der da so ein bisschen herausgestochen hat und dementsprechend hier jetzt mal bewusst auch nur er als Spieltagssieger geführt.
Ja, spielt eine grundsolide Saison, die Bayern, würde ich sagen. Kann man so machen.
Ist ganz ordentlich, ja.
Ja, großes Kompliment auch an dich, Anton, dass du die Bayern hier erst an dritter Stelle erwähnt hast. Also ich weiß, es muss dich überall gejuckt haben, aber wirklich, dass so du dem widerstanden hast, ganz, ganz toll. Und Gnabry, ich bin auch riesen Gnabry-Fan, da rennst du bei mir offene Türen ein. Sowohl Top-Leistung, sowohl auch eben, finde ich, auch ein bisschen unterschätzt die letzten Jahre, weil er halt eben, ich finde, es ist so ein Spieler, der halt, du hast teilweise Offensivspieler gerade außen, die teilweise auch so ein bisschen mit dem Ziel, das Dribbling zu gewinnen, in ein Dribbling gehen, und Gnabry ist, finde ich, immer, du hast das Gefühl, der macht sich schon 25 Meter vor dem Tor Gedanken, wie kann ich dann den Abschluss setzen, wie kann ich zum Abschluss kommen. Das ist ein super zielstrebiger Spieler und das mag ich total gerne an ihm, dass er einfach gefühlt immer so dieses übergeordnete Ziel, Torabschluss, Torgefahr erzeugen, sieht dann manchmal nicht ganz so fein geschliffen aus wie bei einem Olise oder so, aber trotzdem ein super Spieler und eben, wie du sagst, liefert immer ab und für mich auch völlig zu Recht in der Nationalmannschaft dabei. glaube, von meinem dritten Sieger gibt es keine deutschen Nationalspieler, wenn ich mal hier so kurz überfliege. Der erste FC Heidenheim hat es bei mir reingeschafft. Ich dachte, hey, komm, die Heidenheimer, die kommen hier zweimal nach Rückstand zurück gegen Bayer Leverkusen, holen sich da am Ende noch ein 3:3. Dann ist das für mich Grund genug, die auf jeden Fall in meine Sieger mit reinzunehmen. Dass das jetzt nicht der große Schritt war Richtung Klassenerhalt, das ist uns klar. Das sind immer noch 9 Punkte und ein deutlich schlechteres Torverhältnis. Boah, wird, glaube ich, eine ganz, ganz enge Kiste. Müssten dann nach meiner Berechnung noch 7 Spiele sein. Von daher, das wird, glaube ich, eher schwierig. Aber es war einfach eine tolle Moral, die sie gezeigt haben. Doppelpack Pieringer, der am letzten Wochenende noch wegen Leistungsgründen gar nicht im Kader war. Dann kommt er jetzt wieder dazu, macht einen Doppelpack. Von daher eine tolle Kampfleistung der Heidenheimer, die dann halt schon immer mal wieder so zeigen, was manchmal dann schon möglich ist, gerade zu Hause. Es ist natürlich einfach zu selten abgerufen worden und die spielen sich dann eben auch manchmal in so einen Rausch, wo sie dann überhaupt in solche Sphären kommen können. Aber es war eine tolle Leistung gegen Leverkusener und sie haben sich eben gewehrt. Sie haben sich dann auch, als sie nochmal in Rückstand geraten waren, so in der, ich glaube, 79., 80. war es, durch Schick, dann nochmal zurückgekommen. Das wäre dann ja auch so ein Moment gewesen, wo man sagt, okay, gut, die stehen da so weit abgeschlagen, jetzt sind sie geschlagen in dem Spiel. Aber nee, Heidenheim nochmal zurückgekommen. Und auch für mich so ein kleiner Sieger, weiß nicht, ob du da vielleicht gleich drauf eingegangen wärst, dass der Coach bleiben will, eben auch bei einem möglichen Abstieg. Das ist, denke ich, was viele Heidenheim-Fans gerne hören.
Ja, genau. Also das wäre jetzt auch noch was ich mit reingeworfen hätte. Generell finde ich es richtig schön und auch gut, dass du die Heidenheimer hier jetzt nochmal aufführst. Die haben ja nicht so oft leider den Weg in die Spieltagssieger bei uns gefunden, aber dieses Spiel war einfach toll von ihnen. Also zweimal zurückgekommen gegen Leverkusen, für die es ja auch mehr oder weniger um alles geht momentan. Juhlmann ist da jetzt auch schon in der Kritik. Die Champions-League-Qualifikation droht zu scheitern. Also das ist eine Mannschaft, die da in Heidenheim eigentlich auch alles hätte reinwerfen sollen. Hat dann gerade in der zweiten Halbzeit nicht mehr so richtig geklappt. Die erste war noch grundsolide, um das nochmal wieder aufzuführen. Aber was Heidenheim da gemacht hat, ist wirklich aller Ehren wert und zeigt eben, dass diese Mannschaft auch trotz all der Widrigkeiten gerade, trotz des Tabellenstands, weiterhin funktioniert, weiterhin kämpft. Das ist natürlich auch dem Trainer geschuldet, beziehungsweise sein Werk, seine Leistung, und dass er da auch nochmal gesagt hat, er erfüllt seinen Vertrag bei den Heidenheimern auf jeden Fall, ist natürlich auch ein schönes Zeichen. Das haben wir hier ja auch schon so oft gesagt. Also da wackelt nichts, da ist kein Hinterfragen, kein möglicher Trainerwechsel, um nochmal einen neuen Impuls zu holen. Frank Schmidt ist Heidenheim. Und andersherum. Und dass das noch mindestens mal 1,5 Jahre knapp so bleiben wird, ist doch schön für jeden Fußballfan und Romantiker, sage ich mal.
Ja, Fußballromantik, da gibt es nicht viel zu holen bei meinem nächsten Spiel. Und damit gehe ich zum ersten Spieltagsverlierer über. Das ist die TSG Hoffenheim, die im Plastiko, wie man so schön sagt, Egaliko, wie man auch immer ihn nennen möchte, in Leipzig wirklich untergegangen sind. Das war ja wirklich Wahnsinn. Freitagabend abgeschossen worden, wäre da das Tor in der Nachspielzeit nicht aberkannt worden, hätten sie ein 0-5 mit in die Pause schon genommen. So war, stand es dann nur 0-4, aber das fünfte kam dann hinten raus noch Benny Henrichs. Vorher Gruder und Baumgartner mit Doppelpacks, die, also gerade Baumgartner, der Ex-Hoffenheimer, auch Raum mit Scorerpunkten. Das tut natürlich auch nochmal so ein bisschen weh. Aber sie wurden wirklich absolut zerlegt, überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Hochverdient von den Leipzigern, aber auch um das nochmal so ein bisschen, also klar, wir haben vorhin über die Elfmeter geredet in Dortmund, aber die Leipziger jetzt mit diesem 5-0 eben 1 aberkannt bei einem 2,2er X-Goals-Wert. Also da sieht man schon mal, was Dortmund da eben auch für Chancen herausgespielt hat. Die drei Elfmeter sind ja auch nur 2,25 ungefähr vom X-Goals-Wert. Also auch ohne die Elfer haben die Dortmunder noch mehr gemacht als Leipzig mit diesem 5-0. Trotzdem eben Leipzig, Top-Spiel gemacht und die Hoffenheimer überhaupt nicht reingekommen. Kleines Detail noch, was mir wirklich völlig entgangen ist. Mohamed Damar kommt jetzt in dieser Saison bisher auf 275 Bundesliga-Minuten. Der war doch vor der Saison im Sommer mit Aslani zusammen so, oh krass, die kommen da nach sehr erfolgreicher Leihe in Elversberg zurück. Man kriegt da quasi zwei junge Spieler, denen man Bundesliga zutraut. Damar damals die 10 bekommen. Es wurde so ein bisschen so ein Zweikampf zwischen ihm und Kramaric, was so diese Rolle angeht, ausgerufen. Und der ist ja überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Also, wenn man das mit Aslani vergleicht, schon krass.
Ja, ist wirklich auch interessant. Also, ist jetzt nicht so, dass ich in der tiefen Analyse durchgehend drin bin bei der TSG. Aber wie dann so Spieler wie Touré und auch Prass dann gerade über die Außen da so ein bisschen ihnen den Rang abgelaufen haben. In der Mitte haben sie halt einen Kramaric, der plötzlich wieder den 10. Frühling erlebt. Ja. Und Tim Lemperle, der einfach auch verdammt gut funktioniert. Aslani hattest du ja schon angesprochen. Und ja, zu Beginn der Saison, da hatte ich auch noch, also Damar war dann ja auch bei der U21, hatte da auch gute Leistungen. Und man dachte wirklich, wie du gesagt hast, ne, das könnte jetzt auch seine Durchbruchsaison werden. Stattdessen hängt er da, glaube ich, den eigenen Erwartungen auch so ein bisschen hinterher. Aber es ist natürlich vor allem auch dem geschuldet, dass die TSG gerade in dieser Saison, ausgenommen jetzt mal dieses Spiel am Freitag, so unfassbar gut funktioniert und Christian Ilzer da wirklich eben, keine Ahnung, sei es dann ein Alexander Prass oder ein Touré auf der anderen Seite, da reinwerfen kann und die liefern einfach komplett ab. Und dann ist es schwer auch für einen Damar, der sicherlich unfassbare Anlagen hat, auch ein sehr, sehr sympathischer Junge ist, da dann wirklich konstant auf die Spielminuten zu kommen. Aber ja, finde ich interessant, dass du sagst, also hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, der hat locker schon, also ich hätte jetzt keine genaue Minutenzahl im Kopf, aber ich hätte mal definitiv an die 1000 kratzen mindestens gedacht und nicht an, nicht mal 300. Also cool, dass du es hier nochmal aufgeführt hast, hatte ich so jetzt auch gar nicht auf dem Schirm.
Ja, absolut. Also heißt ja nicht, dass das nicht noch kommen kann, aber der war schon auf einem ähnlichen Hype-Niveau wie Aslani vor der Saison, für mich zumindest. Ja. Und eben auch dann mit der Rückennummer 10, das ist ja schon auch immer so ein symbolischer Lorbeerkranz, aber trotzdem hat das bisher nicht so geklappt, aber kann alles noch werden.
Ja, was nicht mehr werden kann, ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem 1. FC Köln und Lukas Kwasniok, denn diese wurde beendet. Er musste gehen nach dem 3:3 im Derby. Was war das für eine erste Halbzeit? Was war das für ein Derby insgesamt? Das hat ja so Bock gemacht zwischen Köln und Gladbach. Meine Sympathien liegen da familiär etwas mehr in Richtung Köln, deswegen war ich kurz geschockt, dann wieder froh, dann wieder ui und dann wieder doch, ja, geht doch, aber es war einfach wild, es war alles mit drin, Führungswechsel, Traumtore, rote Karten. Am Ende steht ein 3:3, was den Kölnern nicht so viel bringt, den Gladbachern fairerweise auch nicht, aber rund um den FC hat man eben schon gehört, dass in diesem Spiel 3 Punkte erwartet werden, sonst wird's verdammt eng für Lukas Kwasniok und so ist es dann auch gekommen. Kessler nach dem Spiel auch ein klares Bekenntnis zum Trainer vermieden, hat halt eben gesagt, wir müssen uns nochmal zusammensetzen, Nacht drüber schlafen, passiert und zack, musste Kwasniok gehen. Schade finde ich das persönlich, aber man kann es sportlich komplett nachvollziehen. Ich glaube, aus den letzten 18 Spielen nur 2 gewonnen. Das ist eben ein so verheerender Trend, dass das kaum ein Trainer, glaube ich, standhalten könnte, außer vielleicht Frank Schmidt in Heidenheim. Und jetzt kommt eben René Wagner, ein eher unbeschriebenes Blatt, vor allem was die Cheftrainerposition angeht, denn da hat er eigentlich noch keinen größeren Posten inne, war hier und da schon mal Co-Trainer, Paderborn, Köln, Hamburg, Union und jetzt eben zuletzt wieder Köln. Was man so hört, sind alle Verantwortlichen total begeistert von ihm. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht einschätzen. Ich kann da nur den Einschätzungen der Leute, die ihn wirklich kennen, vertrauen. Er hat jetzt auch noch nicht wirklich zu den Medien gesprochen. Ich glaube, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme irgendwie das erste Mal. Dementsprechend, das habe ich jetzt noch nicht parat. Also, keine Ahnung, ich wünsche mir persönlich den Klassenerhalt der Kölner. Ob René Wagner dann der richtige Mann ist? Vielleicht. Also, wurde auch so offen kommuniziert, dass er jetzt die Chance hat, mit guten Leistungen eventuell auch länger zu bleiben als nur in dieser Interimsrolle. Aber ja, in Köln jetzt auf Platz 16 natürlich dringend Punkte gebraucht und aus Fansicht, Platz 15, Entschuldigung, St. Pauli hat ja noch verloren gegen Freiburg. Ja, aus Fansicht kann ich da nur hoffen, dass das zeitnah fruchtet.
Ja, also dass Lukas Kwasniok da seinen Hut nehmen muss, das hat uns, glaube ich, nicht besonders überrascht. Wir haben ja hier immer wieder drüber geredet, wie fragil das alles wirkt in Köln, nicht nur sportlich, auch schon bevor es sportlich ja, immer enger wurde, hat man das Gefühl gehabt, da kommt nicht wirklich Ruhe rein. Kwasniok jetzt auch nicht die absolute, ja, der absolute Ruhepol, glaube ich, in so einem Team oder in so einem Verein. Dass dann einer seiner Co-Trainer das weitermacht und quasi frischen Wind reinbringen soll, neuen Impuls setzen soll, finde ich schon spannend und auch ein bisschen fragwürdig, weil, also ich glaube, das ergibt schon Sinn, dass die Trainerteams dann da häufig zusammengehen, gerade wenn sie zusammengekommen sind. Und ja, das finde ich sehr spannend. Gucke ich natürlich auch besonders drauf, aber eher, ja, für mich eher fragwürdig, warum man dann den Co-Trainer sagt, warum man sagt, hey, wir brauchen jetzt einen neuen Impuls, und dann lässt man den Co-Trainer ran, der vorher schon mit Kwasniok zusammengearbeitet hat. Ja, deswegen, das so meine entfernte Meinung, aber ja, kurz zum Spiel noch, das war ja echt ein verrücktes Derby, auch würde ich sagen, eins, das viel Spaß gemacht hat, hin und her ging, viele Wendungen, viele coole Tore, Ex-Gladbacher, die gegen Gladbach treffen, und Ex-Kölner, die gegen Köln treffen, also alles mit dabei gewesen.
Ja, genau wie du sagst, man kann jetzt einfach nur abwarten und schauen, was da passiert. Interessant, kurz nach der Bekanntgabe der Entlassung, oder das heißt interessant, zumindest ein pikantes Nebendetail, hat irgendwie Said El Maler einen Instagram-Post rausgehauen, wo er irgendwie sich und Ragnar Ache jubelnd abgebildet hat. Ist jetzt vielleicht, also da wurde jetzt spekuliert, ist das jetzt Zufall? Konnte der das überhaupt wissen? Ist da eine kleine Nachricht hinter? Ne? Ist ja in den heutigen Zeiten immer so, was auf jeden Fall ja so war, dass El Maler auch ein Brandherd, sage ich mal, war, die ganze Personalie rund um ihn bei Kwasniok. Viel auch von der Bank dann nur gekommen, wo die Fans immer wieder gefordert haben, der muss doch spielen. Man hat es jetzt wieder gesehen, ein Tor gemacht. Aber ja, das nur noch als kleines pikantes Nebendetail. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie es bei den Kölnern weitergeht. Und ja, es ist viel los in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet bei Borussia Dortmund. Wir hatten es schon angerissen, musste auch jemand gehen. Nicht der Trainer, der war sogar noch bei den Spieltagssiegern heute dabei, aber der Sportdirektor Sebastian Kehl wurde entlassen. Ein Nachfolger steht auch schon fest, Ole Boog, die Elversberger auch schon eben Thema gewesen, rund um Damar, den hat er damals auch zur SV Elversberg gelotst. Und jetzt Ole Boog eben, der Mann mit dem goldenen Auge, so wie es heißt, als neuer Sportdirektor bei den Dortmundern, finde ich einen spannenden Schritt, gewagten Schritt, ist sicher eine ganz neue Aufgabe für ihn. Nochmal zur Klarstellung, Sebastian Kehl, mein Verlierer, den ich hier aufgeschrieben habe, weil er eben seinen Posten räumen musste. Die Trennung, ja, lag schon so ein bisschen in der Luft die letzten Wochen. Dass sie jetzt so plötzlich kommt, kam, glaube ich, für alle, die jetzt nicht im innersten Gremium sitzen bei Borussia Dortmund, doch etwas überraschend. Aber ja, sie hatten wohl da mit Ole Boog schon jemanden in der Hinterhand, wo sie sagen konnten, den können sie auch schnell wieder installieren direkt. Wird dann am Mittwoch vorgestellt, also ich bin sehr gespannt. Für Sebastian Kehl sicherlich schade, finde ich immer ein bisschen zu kritisch gesehen, dass nicht alle deine Transfers immer funktionieren, ist klar. Kann aber sicher auch einige raussuchen, wo man dann sagt, ja, die waren einfach nicht so gut gehandelt oder keine guten Griffe. Scherki zuletzt, irgendwie zu wenig Überzeugung gehabt, das dann einfach einzutüten. Jetzt spielt er bei Man City und. Aber ich finde, unterm Strich ist Sebastian Kehl oftmals viel zu schlecht weggekommen, als es eigentlich war. Musste oftmals die Kritik einstecken, wenn vielleicht auch an anderer Stelle nicht die bestmögliche Arbeit geleistet wurde. Das nur noch mal ganz kurz zu ihm. Und wie gesagt, auf Ole Boog bin ich sehr gespannt und hoffe mal aus Dortmunder Sicht, dass die da vielleicht den ein oder anderen tollen Transfer wieder tätigen können mit ihm.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, das ist ein Transfer, also eine Neueinstellung von Ole Boog, die kreativ ist, wo man jetzt zumindest auch sagen kann, der hat mit deutlich weniger Möglichkeiten sehr gute, sehr kreative Arbeit geleistet. Auf der anderen Seite hat er eben auch schon noch ein bisschen davon profitiert, dass sie ein paar gute Talente von Hoffenheim ausgeliehen haben, auch diese Saison wieder den einen oder anderen. Also da muss man schon vorsichtig sein. Ich habe auch teilweise dann in den sozialen Medien gelesen, so, ja, der kann ja quasi, wenn er dann noch viel mehr Geld hat, das kann ja nicht schlechter werden. Da, so weit bin ich jetzt noch nicht, dass ich sage, das kann ja gar nicht nach hinten losgehen. Also ich glaube, gerade wenn man dann plötzlich viel Geld zur Verfügung hat, dann ist natürlich auch die Verhandlung deutlich schwieriger, weil du eben, weil der Gegenüber auch weiß, dass du eben eine bestimmte Summe auch zahlen kannst. Ich bin gespannt zu Kehl. Ich bin bei dir, dass die Trennung jetzt nicht besonders überraschend kam. Ich sehe es ein bisschen anders, glaube ich, dass ich schon finde, dass er eher noch Glück hatte, dass Kovac aus dieser Mannschaft so viel rausholt in dieser Saison, dass Kovac die Mannschaft so kompetitiv spielen lässt, obwohl die meisten Sommertransfers bisher noch nicht so eingeschlagen sind. Also wenn man sich einen Fabio Silva anschaut, einen Joe Bellingham anschaut, das sind jetzt keine Spieler, die bisher absolute Stammkräfte sind und unverzichtbar sind und auch mit Statistiken unverzichtbar sind. Fabio Silva, bisher wenige Tore geschossen, auch wenn er mir gut gefällt, wenn ich ihn sehe. Joe Bellingham, der langsam reinkommt, der aber eben auch weit weg ist von dem, was man sich, glaube ich, erhofft hat oder zumindest von dem, was sein Bruder in dem Alter gemacht hat. Das ist vielleicht ein unfairer Vergleich, aber sagt er ja auch vorher niemand, dass Joe Bellingham nicht genauso gut werden kann. Und deshalb finde ich es eher so, dass man auch sagen kann, hey, einige von den Transfers, alle teuren Transfers, ich glaube 4 Transfers waren es, die zweistellige Millionen waren im Sommer und die alle sind bisher noch nicht so groß aufgegangen. Der beste Sommertransfer für mich, Daniel Svensson, das war eine Kaufoption über 6,5 Millionen, der ist eine absolute Granate. Aber ja, sonst, das mit der Küche war natürlich absolutes Meme-Potenzial. Das ist für mich jetzt überhaupt kein Thema. Also nur, weil du deine Facilities upgradest im Sommer. Das ist ja dann völlig egal. Aber für mich das zum Timing noch, ehrlicherweise, kann ich das nachvollziehen, weil du natürlich auch die Sommerplanung jetzt schon vorantreiben willst, beziehungsweise beim einen oder anderen Spieler vielleicht auch schon konkret werden willst. Und das willst du natürlich mit dem machen, mit dem sportlichen Verantwortlichen, der da eben verantwortlich ist, auch über den Sommer hinaus. Und die Dortmunder befinden sich, glaube ich, jetzt gerade auch in einer Liga-Position, in der man sagen kann, nach vorne geht nicht oder nach oben geht nicht mehr wirklich was, nach unten höchstwahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann kann man es vielleicht machen. Ich glaube, wenn sie jetzt wirklich im Meisterschaftsrennen mit den Bayern gewesen wären, dann hätte man das jetzt nicht gemacht, weil du natürlich die Unruhe nicht reinbringen willst. Aber ich glaube, in dem Fall hat man jetzt gesagt, hey, wir gucken uns mit dem Fernglas in alle Richtungen um, sehen niemanden, dann können wir jetzt auch mal unseren Kapitän über Bord werfen. Und das haben sie gemacht.
Bin ich absolut bei dir. Also ich finde auch, das Timing macht komplett Sinn. Es kam vielleicht einfach trotzdem, was ich meinte, so ein bisschen überraschend. Also jetzt ja, nicht, dass jemand absolut da auf dem Schirm hatte, ja, also das wird jetzt, morgen wird das passieren oder so. aber genau, vollkommen richtig, dass du doch sagst, dass man jetzt mit Ole Boog eben die Planung auch schon für den kommenden Sommer angehen kann, ist natürlich top.
Mein zweiter Verlierer, etwas schon in Richtung unseres späteren Themas, ist Alex Pavlovic, der wirklich absolute Scheiße am Schuh hat, was die Nationalmannschaft angeht. Ist jetzt wieder verletzt, muss wieder ersetzt werden im DFB-Kader. Ich habe mir hier nochmal so eine kleine Timeline vor Augen geführt. Seit März 2024 hat er immer wieder, das ist jetzt die fünfte Länderspielabstellung, die er verpasst durch eine Verletzung. Du hast im März 2024 eine Mandelentzündung gehabt, dann die EM 2024 verpasst wegen eines Infekts. November 2024, alles im gleichen Jahr, den Schlüsselbeinbruch. Es sind ja auch immer so random Verletzungen. Ne? Das ist ja Mandel, Schlüsselbein sind eher jetzt keine fußballtypischen Verletzungen.
Das ist so komisch.
Dann pfeifisches Drüsenfieber, das ist so das nächste auf der Bingo-Karte im März 2025 und jetzt eben Hüftprobleme, mit wegen derer er jetzt ausfällt. Angelo Stiller dann ja nachnominiert worden, aber ja, ärgerlich für ihn, tut mir wirklich leid. Wir sind beide, glaube ich, Riesenfans, das kann ich so sagen und wollen ihn auf jeden Fall bei der Nationalmannschaft sehen. Und was er für ein Standing bei Nagelsmann hat, das sieht man ja allein daran, wie oft er nominiert wird, obwohl er immer mal wieder welche verpasst hat. Nationalmannschaft ist ja schon auch immer so ein Thema, dass du dich eben einspielen musst in den wenigen Trainings und Spielen, die du hast. Und wenn er die dauernd verpasst, dann, glaube ich, tut ihm das natürlich eher weh, auch der Aktie Alex Pavlovic bei Julian Nagelsmann. Aber scheinbar steht er hoch genug im Kurs, dass er trotzdem immer mitgenommen wird, völlig zu Recht. Aber man würde ihm natürlich wünschen, dass er sich einfach mal richtig einspielen kann mit seinen Teamkollegen.
Ja, ich habe gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Es ist wirklich teilweise nicht zu fassen, wie viel Pech dieser junge Mann hat, wenn es um die Länderspielpausen geht. Also es ist so, wie du eben schon aufgezählt hast, das sind ja keine Verletzungen, die typisch Fußballer und ja, kann halt mal passieren bei einem vollen Kalender mit Dreierbelastung. Ja. Das ist so richtig random, was da genau immer wieder kommt. Ich habe gerade schon überlegt, gibt es irgendeine Art Metapher, die man da ziehen könnte, dass, keine Ahnung, irgendwer was dagegen hat, dass Alex Pavlovic auch bei dem DFB jetzt durchstartet, weil bei den Bayern ist ja das längst Wahnsinn, was der Junge abreißt. Also die Entwicklung auch so steil, wie es nur geht bei ihm. Und deswegen natürlich auch fest eingeplant bei Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft, dass das jetzt wieder mal nicht klappt und wieder mal mit, ja, Hüftbeschwerden, das ist schon eine der Verletzungen, die am nächsten an eine rein sportliche Verletzung rankommt, aber ist jetzt ja auch nicht, sage ich mal, gang und gäbe, dass ein 21-jähriger Leistungssportler dann plötzlich ausfällt mitten in der Saison mit Hüftbeschwerden. Gut, das ist natürlich ein breit gefasster Begriff, aber ne, es ist auf jeden Fall höchst bitter und die Ausfallgründe, die du davor angebracht hast oder genannt hast, sind natürlich noch skurriler und ja, es bleibt nur zu hoffen, dass er zumindest diesmal fürs große Turnier, was dann in diesem Jahr noch ansteht, hoffentlich fit bleibt und fit wird.
Ja, vielleicht sollte er mal so eine Immunkur machen oder so, also wenn da jetzt Infekt, Mandel, pfeifisches Drüsenfieber, also da sind ja die ein oder anderen Sachen dabei, die irgendwie komisch sind, die eigentlich ein gesunder Mensch nicht so oft sich holen sollte. Aber wir drücken die Daumen, dass er fit bleibt. Ich beende mal meine Verlierer-Rubrik mit Nicola Vasi. So ein bisschen eigentlich ein schöner Rahmen. Für ihn nicht so sehr, für uns schon, weil wir hatten es vorhin von Mio Backhaus, der damals bei St. Pauli patzte, jetzt Nicola Vasi gepatzt gegen Freiburg. Damit die Niederlage besiegelt, weil er eben den Abpraller vor die Füße fallen lässt sozusagen, vor die Füße Matanovic, der damit den Doppelpack macht. Freiburg gewinnt 2-1 gegen St. Pauli. St. Pauli, die hätten diesen Sieg oder zumindest mal einen Punkt, ja, sehr, sehr gut gebrauchen können, bleiben jetzt auf dem Relegationsplatz und haben eben noch ein bisschen Rückstand. Das wäre auf jeden Fall für sie eine gute Leistung gewesen. Es war kein schlechtes Spiel. Man hat dann eben einfach zweimal ein bisschen gepennt, aber auch ein bisschen Pech gehabt, muss man sagen. Also ich habe selten einen Doppelpack gesehen, für den ein Spieler weniger machen musste, wie Igor Matanovic. Beim ersten Mal, ja, Grifo schießt an der Strafraumkante, sein Schuss wird abgefälscht und prallt dadurch an Matanovic, der so ein bisschen im Vorbeilaufen so, war da was? Achso, der Ball ist im Tor. Und dann eben hinten raus macht er den Laufweg zum Torwart hin, wie du es als Stürmer eben, ja, eingepflanzt bekommst, aber trotzdem, dass er den dann fallen lässt, Nicola Vasi, das kann natürlich auch keiner wissen. Matanovic schiebt ihn rein, Freiburg gewinnt, St. Pauli verliert und Nicola Vasi ist eben hier auch der Verlierer.
Der tragische Held, ja, für St. Pauli, saubitter, lange geführt und dann am Ende doch noch verloren. Deswegen hatte ich die Kölner ja schon einmal fast auf Platz 16 geschoben, aber da verweilt jetzt gerade noch St. Pauli, ein Platz darunter sogar noch. Der VfL Wolfsburg, auch das Spiel hatten wir schon gegen die Bremer. Ich habe mich bei meinem letzten Verlierer, habe ich zwei Trainer hin und her jongliert und wusste jetzt nicht, welche der beiden ich mit reinnehmen soll. Ich will mit dir ganz schnell mal über beide sprechen. Wie gesagt, Hecking ist der eine bei Wolfsburg und der andere ist Albert Riera bei Eintracht Frankfurt. Wenn wir erstmal auf die Wolfsburger blicken, das Spiel gegen Bremen zu Hause verloren. Es war wie bei den Kölnern eigentlich das Must-Win-Spiel. Das heißt, der Hacking-Effekt hier noch nicht zum Tragen gekommen. Es sind jetzt 5 Punkte bis aufs rettende Ufer, bis auf jene Kölner. Und die können von Glück reden, dass Igor Matanovic da noch zwei Dinger reingestolpert hat. Denn St. Pauli ist zumindest mal noch in greifbarer Nähe auf Platz 16 mit 3 Punkten Abstand. Hast du dazu noch ein besonderes Statement oder soll ich noch weiterspringen schnell zu Albert Riera? Denn das ist für mich auch noch ein Thema. Der nämlich bei Eintracht Frankfurt auch mehr und mehr in die Kritik gerät. Ich wollte ihn auf jeden Fall nochmal mit reinbringen. Jetzt gab es da diese Personalie Götze, der angeblich ausgebotet wurde. Jetzt hieß es doch plötzlich wieder nur schon. Jetzt soll der Vertrag von Götze sogar verlängert werden, laut Sky-Infos. Und alles in allem ist trotzdem eine unfassbare Unsicherheit drin bei der Eintracht, habe ich das Gefühl. Riera wieder mit ganz komischen Aussagen auch auf der Pressekonferenz im Nachgang. Und die Frankfurter, auch wenn sie ja zuletzt stabiler wirkten, auch immer wieder ganz gute Ergebnisse eingefahren haben, hat man das Gefühl, dass so dieses Zusammenspiel zwischen Trainer und Fans auch vor allem und so dieses, was Frankfurt lange Zeit auch ausgemacht hat, ja, es war zu viele Gegentore, aber es hat extrem viel Spaß gemacht, den Frankfurtern zuzusehen. Und jetzt ist es so ein bisschen biederer geworden. Und Albert Riera tut sich da, glaube ich, mit seiner, ich nenne es einfach mal, sehr extrovertierten Art auch momentan nicht so wirklich einen Gefallen. Und ja, ich wollte ihn hier auf jeden Fall nochmal namentlich nennen, als Verlierer, weil ich kann mir vorstellen, dass diese Zusammenarbeit eventuell auch schon schneller endet, als man denkt.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Beobachtung, die teile ich. Ich das finde, das hat man schon so ein bisschen mitbekommen, erahnen können oder musste zumindest aufhorchen, als man da von verschiedenen Trainerpersonalien, die oder den Riera schon in seiner Karriere über den Weg gelaufen ist, die alle gesagt haben, ist eigentlich ein Arschloch. Also muss man natürlich immer vorsichtig sein, aber das habe ich so sonst auch selten gehört. Viele Trainer, die gesagt haben, boah, kein Respekt und was auch immer, dass er eine sehr extravagante Persönlichkeit hat, haben wir jetzt schon mitbekommen. Aber ich glaube auch, das ist eine sehr explosive Mischung. Ich glaube eben auch nicht, dass er super viel Sympathie dafür bekommt, für diese Art und Weise. Und ich glaube, gerade die Frankfurter, die wollen eben, wie du sagst, auch so eine Einheit sein mit dem Verein, mit der Vereinsführung, mit dem Trainer und seinem Team. Und dass das irgendwie sich dahin entwickelt, sehe ich ehrlicherweise nicht. Und deswegen glaube ich, das ist ein ganz schönes Pulverfass. Und das kann auch richtig, richtig ungemütlich werden, wenn es mal sportlich nicht so gut läuft. Das ist ja bisher nicht der Fall gewesen. Bisher war es ja relativ gut und eben auch wenige Gegentore. Das ist dann alles schon mal ein guter Kontrast zu vorher. Aber wie du sagst, wenn dann auch so eine Thematik reinkommt mit einem Götze, der eben in Frankfurt beliebt ist, der in ganz Deutschland beliebt ist, ja, gefährlich. Und auch seine Aussagen auf der PK, hast du auch richtig gesagt, die haben mich auch so ein bisschen überrascht, da hat er auch sehr dünnhäutig reagiert, so nach dem Motto, dann sag du mir doch, wen ich hätte aus dem Kader nehmen sollen für Mario Götze. Also ich finde, nach Schonung klang es nicht, es klang schon eher nach einer leistungsbedingten Entscheidung.
Ja, letzter Satz dazu, ich glaube, die nächsten beiden Wochen werden es entscheiden tatsächlich schon. Da geht es gegen Köln und gegen Wolfsburg, sprich zwei extrem abstiegsgefährdete Vereine und die Frankfurter, jetzt gerade nach dem Sieg auch noch der Freiburger, drohen Platz 7 zu verlieren. Platz 7 könnte sehr wahrscheinlich doch noch für die Conference League zumindest reichen. Sprich, das ist das absolute Mindestziel der Frankfurter, die sicherlich am Anfang der Saison eher in Richtung Champions League geguckt haben. Jetzt müssen sie eben dafür spielen und wenn das nicht gelingt, beziehungsweise jetzt auch gegen Vereine aus dem Tabellenkeller wieder Punkte verloren werden, beziehungsweise auch die Leistung einfach wieder nicht so stimmt, dann kann ich mir echt schon vorstellen, dass das ganz schnell vorbeigeht. Ist ja unwahrscheinlich, aber ich sag mal so, wenn sie jetzt beide Spiele verlieren sollten, zum Beispiel, dann könnte das, ja, dahingehend schon möglich sein. So, wir haben den Kampf um die europäischen Plätze angesprochen. Ich hab's gerade getan. Dann lass uns doch einmal kurz losfliegen in Europa. Champions League, Europa League und die eben schon angesprochene Conference League liegen hinter uns. Liegen hinter uns. Schön. Wahnsinn. League. Ja, genau.
Ach so!
Ja. So Pulitzer-preisverdächtig bin ich nun mal unterwegs. Und Moritz, zuerst mal muss ich dich natürlich harsch kritisieren. Bodø/Glimt, hast du gesagt, da passiert nichts mehr? Was ist denn da dann los gewesen?
Ja, ich hab's hier schon mit so einem leichten Augenzwinkern, habe ich das gesagt. Das sieht man natürlich im Podcast nicht, deswegen kann ich das jetzt leicht so sagen. Ich habe vorher tatsächlich, bevor das Spiel losging, noch einem Arbeitskollegen gesagt, ich glaube, da gibt's Verlängerung in dem Spiel. Sporting haben mir bisher richtig gut gefallen in der Champions League und das haben sie dann auch bestätigt. Haben, also Ich liebe solche Spiele, wenn du zu Hause einen Rückstand aufholen musst aus einem Hinspiel. Also Sporting ist ja wirklich wie die Spartaner, sind die auf die losgerannt und mit dem Messer zwischen den Zähnen haben sich da wirklich im Minutentakt Torchancen rausgespielt. Das waren wahnsinnig starke Leistungen von Sporting, die dann am Ende eben ja, sich in die Verlängerung spielen und dann in der Verlängerung das Ding ziehen. 5-0 nach einem 0-3 im Hinspiel. Tut mir natürlich leid für Bode. Sorry, Jungs, ich habe euch wirklich gejinxt, aber es war eine tolle Leistung von Sporting und generell kann man ja mal sagen, wir wurden echt ganz schön verwöhnt im Achtelfinale mit Toren. Also wenn man sich da so anschaut, was da alles passiert ist, hat es in dieser Paarung 8 hattest bei City Real, hattest du 6 Tore bei Chelsea gegen PSG, hattest du 10 Tore. Arsenal gegen Leverkusen war noch die torärmste Begegnung mit 4. Barca Newcastle 11, Liverpool Gala 5, Bayern Atalanta 12 und Atletico Tottenham 12. Also das ist schon, kann ich mich nicht dran erinnern, dass ein Achtelfinale uns mal so viele Tore geschenkt hat.
Nee, ich glaube, da könnte man sich auch nicht dran erinnern. Ist meines Wissens nach das Achtelfinale mit den meisten Toren überhaupt in der Champions League-Geschichte. Dementsprechend vollkommen richtig, dass du es hier nochmal so aufführst. Ja, also du hast schon gesagt, dadurch, dass eben auch viele Tore gefallen sind, gab es teilweise auch wirklich extrem deutliche Siege. Chelsea untergegangen, 2-mal gegen Paris. Also für die Premier League war es teilweise echt ein schwarzes Achtelfinale. Tottenham ja schon im Hinspiel, hatten wir thematisiert mit dem Doppelfehler da des jungen Torwarts Kinski, der dann raus musste. City raus gegen Arsenal, die frühe rote Karte jetzt im Rückspiel, sicher da einer der ausschlaggebenden Gründe, neben natürlich der deutlichen Pleite im Hinspiel. Newcastle mit 2-7 gegen Barcelona unter die Räder gekommen, also ja, aus Premier League Sicht viel Negatives. Arsenal und Liverpool, die es gezogen haben. Arsenal gegen Leverkusen, ich finde, war ich ein bisschen enttäuscht von den Leverkusenern, weil ich fand, sie waren zu passiv einfach, haben sich zu wenig getraut. Das ist auch sicher ein Teil dieses Spiels, also ein Teil der Geschichte dahinter. Aber ich glaube, letztendlich lag es auch daran, dass Arsenal einfach zu gut war. Also die haben den Leverkusen dann nicht viel Platz gegeben, um das eigene Spiel zu entfalten. Hier und da haben Maser und Co. sich auch mal schön versucht durchzukombinieren. Aber ja, über das gesamte Spiel gesehen war Arsenal dazu abgezockt. Und Leverkusen hatte nicht wirklich eine Chance. Liverpool hingegen, ja, ist dann über Galatasaray nochmal hinweggefegt. Auch da natürlich zwei Mannschaften, die extrem auch vom eigenen Stadion profitieren. Liverpool in Anfield und auch Galatasaray zu Hause eine Macht. Ja, am Ende war es dann deutlich, ne, mit dem 4-0. Liverpool noch einen Elfmeter verschossen. Tor sogar noch zurückgenommen, eins. Also das war dann eine deutliche Angelegenheit.
Ja, war auch ehrlicherweise eine ziemlich schwache Leistung von Gala, aber das haben wir ja auch gesagt vor dieser Partie, glaube ich schon, dass eben eine super krasse Diskrepanz war in dieser Saison zwischen Gala auswärts und Gala zu Hause in der Champions League. Haben da regelmäßig zu Hause Mannschaften geärgert, Liverpool ja sogar 2-mal, und aber dann auswärts wirklich untergegangen, zum Beispiel auch in Frankfurt am ersten Spieltag. Deswegen das jetzt nicht eine ganz große Überraschung. Generell Überraschung ehrlicherweise nicht so wirklich. Vielleicht das Einzige, was so ein bisschen antiklimatisch war, war City gegen Real, wo du dachtest, okay, City will hier nochmal richtig Druck machen, und dann diese rote Karte von Bernardo Silva in der 20. Minute. Schon die richtige Entscheidung, oder? Für mich geht er da klar mit dem Ellenbogen zum Ball.
Ja, die kann man auf jeden Fall so geben. Ist natürlich in so einem Spiel als Fußballfan, sage ich jetzt mal, ich will ja nicht, dass da eine Mannschaft früh in Unterzahl ist, egal in welche Richtung. Ich will ja das Spiel sehen. Ich will diese Weltmannschaften sehen, wie sie gegenseitig sich fußballerisch ja, aufs Fressbrett geben. Aber ja, das ist trotzdem total verständlich, da diese rote Karte zu geben. Und ja, dann zieht Real das Ding natürlich relativ unspektakulär hinten raus.
Ja, ich würde sagen, Viertelfinale machen wir, wenn diese Spiele anstehen. Das ist ja jetzt erstmal noch nicht der Fall, deswegen lass uns auf die Europa League schauen. Viel gibt es da nicht zu berichten aus deutscher Sicht. Eine schöne, eine nicht so schöne Nachricht.
Ja, Stuttgart raus gegen Porto, beide Spiele verloren. Beide Spiele finde ich aber eigentlich zumindest mal nicht die schlechtere Mannschaft gewesen. Porto einfach abgezockter, Porto irgendwie kaltschnäuziger und Porto dann am Ende mit einem 2-1 und einem 2-0-Sieg. Ist irgendwie bitter. Also ich glaube, da wäre mehr drin gewesen, aber es war auch, also Porto ist sicher eine der Mannschaften, die da ganz, ganz oben mit anzusiedeln sind, wenn es darum geht, wer ein Favorit auf den Titel ist, auch bei der Europa League. Die spielen echt eine richtig starke Saison. Du hast ja gerade darüber gesprochen, wie gut Sporting auch schon in dieser Champions League-Saison performt hat. Aber wir hatten es ja auch schon gesagt, in Portugal selbst ist Porto sogar noch vor Sporting. Dementsprechend ein Gegner, der zu unterschätzen sowieso nicht, aber der einfach extrem, extrem viel Qualität mitbringt und gegen den man mal rausfliegen darf, wenn auch irgendwie bitter. Ganz anders bei den Freiburgern, die sind erstmals in ihrer Vereinsgeschichte ins Viertelfinale eingezogen, 5-1 gegen Genk, und genau das habe ich erwartet eigentlich von den Freiburgern. Also, naja, dieses 5-1 jetzt vielleicht nicht, aber sind wir mal ganz ehrlich, Genk, wie gesagt, die stehen in der eigenen Liga momentan nur auf Platz 7 und die belgische Liga ist jetzt nicht so überragend gut. Das heißt, die Freiburger waren da für mich schon klarer Favorit. Das Hinspiel irgendwie so ein bisschen in die Hose gegangen da mit der 0-1-Niederlage, aber jetzt eben ein deutliches Zeichen gesetzt mit dem 5-1. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, einfach aus deutscher Sicht. Für die Freiburger ein Riesenerfolg, erstes Mal im Viertelfinale der Europa League. Und eben auch für den deutschen Fußball nochmal ein gutes Zeichen, dass da ein Freiburg dann auch nochmal deutlich gegen Genk gewinnen kann.
Ja, wir haben ja auch so ein bisschen gesagt, aufpassen, dass die Saison nicht kippt. Das haben sie jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen abgewendet. Eben auch in der Liga ja gewonnen am Wochenende. Von daher, eine erfreuliche Woche für die Freiburger. Sonst, ja, was ich noch ein ganz cooles Spiel fand, die Roma gegen Bologna, italienisches Duell. Wahnsinnsspiel, 3-4 gewinnt, beziehungsweise 4-3 gewinnt Bologna dann in der Verlängerung nach einem 1-1 im Hinspiel. Sowas irgendwie immer ganz geil, wenn sich dann so Liga-Rivalen dann da, wie du schön gesagt hast, aufs Fressbrett geben. das finde ich immer ganz geil. Natürlich beruht das alles auf meiner schönen Kindheitserinnerung zwischen Bremen und dem HSV, diesen irgendwie 22 Tagen, in denen man da dreimal gegeneinander gespielt hat. Das, einfach eine schöne Erinnerung.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das habe ich auch sehr gut noch in Erinnerung. Genau wie die Mainzer, die heute wirklich gut bei uns wegkommen. Vollkommen zu Recht. Ja. Auch das Heimspiel gegen Sigmar Olmütz oder, wie du natürlich richtig gesagt hast, Olomouc bestreiten können, konnten. 2-0 am Ende der Sieg für die Mainzer und auch für sie, das ist ein toller Erfolg. Also Viertelfinale jetzt in der Conference League gegen Strasbourg. Und wer weiß, also mit Urs Fischer sieht das gerade so stabil aus, dass ich denen da vielleicht sogar auch noch da das Weiterkommen zutrauen würde. So eine kleine Mainzer europäische Erfolgsgeschichte, finde ich, das hätte jetzt zum Abschluss dieser Saison wirklich nochmal was. Würde ich sofort unterschreiben. Und ja. Ich bin auch ehrlich, ich glaube auch nicht, dass die Doppelbelastung im Abstiegskampf zu einem Problem werden wird. Ich glaube, es kann eher nochmal so einen positiven Aspekt mit reinbringen, dass die jetzt eben, wie auch hier jetzt unter der Woche eben, den Sieg geholt haben und dann auch nochmal mit Feuer da in der Bundesliga die Frankfurter bespielt haben. Also es wirkt ja auch jetzt schon nicht so, als wenn sie da irgendwelche Probleme mit der Fitness hätten. Ist ihnen zu gönnen und ich freue mich, dass sie das Ding gezogen haben.
Ja, absolut. Sehr, sehr cool. Und ich sehe da schon auch die Möglichkeit, dass die Mainzer hier noch ein bisschen weiterkommen. Straßburg definitiv eine gute Mannschaft. Individuell wahrscheinlich ein bisschen besser besetzt als die Mainzer. Aber wenn dann vielleicht auch Amiri zurück ist, ist da auf jeden Fall alles drin.
Absolut. Wie gesagt, über diese ganzen Spiele sprechen wir natürlich detaillierter nochmal in kommenden Tagen. Bis dahin gibt es ja noch ein großes Thema, was noch so über dieser Woche schwebt. Und da wollen wir jetzt mal bei einem Bierchen drüber sprechen.
Die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Und da kommt uns zugute, dass wir ausnahmsweise mal minimal später aufnehmen als sonst. Wir wollen sprechen über Julian Nagelsmanns Nominierungen und da ist ja nach der Nominierung schon wieder eine ganze Menge passiert. Wir hatten Pavlovic angesprochen, der nicht dabei sein kann. Wir haben Metscher angesprochen, der nicht dabei sein kann. Also da ist richtig Bewegung drin gerade nochmal im Kader der Nationalmannschaft. Auch Jamie Leveling inzwischen abgereist, verletzungsbedingt muskuläre Probleme. Also ganz schwierige Situation tatsächlich für Nagelsmann. Bevor wir darauf eingehen, ganz kurz zum Kader im Generellen. Wie ist so dein Eindruck, deine Meinung zu der Zusammenstellung?
Scheiße, was macht denn der und der da? Da muss doch der andere. Nein, ich finde es einen sehr coolen Kader eigentlich größtenteils. Der einzige Name, der mir so ein bisschen gefehlt hat, war Maxi Bayer. Den hätte ich gerne gesehen. Ich finde, der hat sich schon verdient über die letzten Wochen, Monate. Aber das ist natürlich auch so eine Position, wo man viele Optionen hat und deshalb wahrscheinlich es einfach schwierig ist, neu reinzukommen. Ja, ich bin im Großen und Ganzen mich sehr in Ordnung damit. Ich habe auch diese Aufruhr um Stillers erstmal Nicht-Nominierung verstanden. Trotzdem muss ich sagen, auch Pascal Groß macht es wieder sehr gut in der Premier League, seit er zurück ist. Also das ist halt dann wieder so ein Thema, bisschen anderer Spielertyp, der vielleicht halt auch so ein bisschen mehr Allzweckwaffe ist, als ein Stiller das ist. Und ich glaube, das ist auch was Nagelsmann eben wichtig ist. Deswegen verständlich und völlig in Ordnung. Jetzt sind sie beide dabei, aber kann ich nachvollziehen. Karl dabei, sehr cool, freut mich auf jeden Fall für ihn. Glaube ich, musst du dann auch am besten jetzt machen, damit er auch wirklich eine Option ist für die WM. Vielleicht ein, zwei Namen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Anton, kurz die Ohren zu halten. Leroy Sané, was macht der Junge denn da noch im Kader? Es tut mir wirklich leid. Irgendwann muss dieser Kredit auch mal auslaufen. Leroy Sané, ja auch bei Gala nicht mehr wirklich groß Stammspieler oder zumindest kein krasser Faktor. Da hätte ich zum Beispiel lieber einen Bayer gesehen. Oder vielleicht auch einen Führich, der ja die letzten Wochen wieder richtig aufdreht. Und dann Joscha Wagnumann ist für mich halt auch ein Name, der eher überraschend war. Ist ein Rechtsverteidiger, der zwar viel Physis mitbringt und an sich Anlagen hat, die ganz spannend sind, aber eher defensiv. Offensiv, finde ich, ist er mir zu limitiert und deshalb auch für eine Mannschaft, die mit ihren Außenverteidigern ein bisschen was machen will, ist das für mich nicht verständlich, diese Nominierung. Sonst bin ich fein damit.
Ich finde es wirklich toll. Also ich kann mich eigentlich ja bei 99% der Takes, die du so machst, einfach zurücklehnen und könnte danach sagen, yo, danke, sehe ich genauso. Also du hast genau die Sachen angesprochen, die Namen angesprochen, die ich jetzt auch auf dem Zettel gehabt hätte. Wagnumann für mich ein bisschen random. Ja. Alles andere kann ich genauso, wie du es gesagt hast, mehr oder weniger eigentlich einfach nur unterstreichen. Klar, ich bin bei Sané überhaupt nicht objektiv. Aber ich finde trotzdem, das größte Problem auch an seiner Nominierung ist, dass, ich bin nämlich wirklich, das will ich vorweg sagen, überhaupt keiner von diesen, bin ich auch kein Fan von, ne, die dann sagen, oh, der geht gar nicht, das, der muss mit, was macht der denn da, finde ich größtenteils Quatsch. Also ich meine, ein Gnabry wird angezweifelt, ein Goretzka wird angezweifelt. Ja, Leute, weiß ich auch nicht, was habt ihr denn? Also Goretzka hat bei den Bayern mehr Einsätze als Kimmich, glaube ich, ich habe letztens mal nachgeschaut. Klar, jetzt nicht immer über dieselbe Distanz. Ich weiß, wenn es jetzt aber nur um die Einsätze geht. Also, dass darüber überhaupt diskutiert wird. Aber gut, bei Sané verstehe ich es. Darüber kann man diskutieren. Und was da das größte Problem meiner Meinung nach ist, ist, dass Nagelsmann selber seine Glaubwürdigkeit so ein bisschen verloren hat. Weil er selber hat sich, ohne Grund eigentlich, aber er hat es getan, damals Sachen auferlegt, die er jetzt nicht mehr einhält. Nämlich, er hat von Sané klar gefordert, ja, er spielt jetzt in einer nicht mehr ganz so guten Liga wie die Bundesliga. Da müssen seine Leistungen dementsprechend noch mal besser sein, damit er die Chance auf die Nationalmannschaft bewahrt. Das ist objektiv, faktisch nicht der Fall. Deswegen, wenn er zu seinem Wort stehen würde, das er vor ein paar Monaten gegeben hat, dürfte Sané nicht mehr mit dabei sein. Dass Sané bei den letzten Länderspielen überragend gespielt hat, steht außer Frage. Aber ich glaube, Nagelsmann hat jetzt auch gemerkt, und da bin ich dann auch wieder bei ihm, dass er noch viel mehr auch Wert darauf legen muss, mit Hinblick auf ein Turnier eine funktionierende Mannschaft zu haben. Ein funktionierendes Gefüge, einen klaren Kern. Und ich glaube auch, ich bin jetzt nicht so nah dran, aber alles, was man so hört, ich glaube, Leroy Sané ist ein höchst angesehener Spieler in der gesamten Mannschaft. Ist ein Spieler, mit dem gefühlt jeder super auskommt. Ist ein Spieler, der natürlich auch Spielern wie Lennart Kahl, Kevin Schade und Co. sicher nochmal ganz viel mitgeben kann. Der hat eine ganze Menge mehr erlebt als die Jungs. Ist schon einen Ticken älter, hat schon bei vielen riesigen Top-Vereinen gespielt. Hoch angesehen, tolle Anlagen. Ja, in letzter Zeit nicht mehr so viel von zu sehen, muss ich auch als Fan von ihm zugeben. Aber diese ganzen Komponenten sind, glaube ich, auch schon Grund genug dafür, ihn mitzunehmen. Trotzdem natürlich kritisch zu beäugen, weil Nagelsmann sich eben mehr oder weniger selber widersprochen hat mit der Nominierung. Das finde ich auch ein bisschen schade, ja. Genauso wie mit Antonio Rüdiger. Um das noch einmal ganz schnell aufzumachen, dieses Thema ist natürlich auch viel besprochen. Da hat Nagelsmann auch gesagt, ja, nach seinem letzten Ausraster da gegenüber des Schiedsrichters, dass sowas nicht nochmal vorkommen darf, sonst ist er wahrscheinlich jetzt nicht mehr dabei. Jetzt gab es wieder ein großes Theater um Rüdiger und er ist trotzdem noch dabei. Das heißt, Nagelsmann weicht manchmal so ein bisschen von seinen eigenen gesagten Sachen ab. Unabhängig davon, fußballerisch müssen wir nicht drüber reden, dass Antonio Rüdiger eine riesige Bereicherung für diese Mannschaft ist.
Ja, ich muss da auch dich nochmal loben, weil du hast das mit Sané und der schwächeren Liga und dass er jetzt natürlich mehr liefern muss, hast du damals schon angemerkt. So, Leute, was, wenn der das nicht macht, dann darf er ihn nicht mehr mitnehmen, gefühlt. Und das ist jetzt eben der Fall gewesen und der nimmt ihn trotzdem mit. Von daher, das hast du gut kommen sehen und ja, was, glaube ich, super viele Leute einfach nicht checken bei so einer Nationalmannschaft oder auch diesen Nominierungen. Du hast wenig Zeit zusammen, du hast wenige Lehrgänge, wie man ja sagt, bis zu den großen Turnieren. Du kannst nicht jedes Mal eine neue Mannschaft aufstellen. Also wenn man sich da manche Kommentare durchliest, dann könnte man meinen, die Leute wollen gefühlt die 25 formstärksten deutschen Spieler dabei haben. Jede Länderspielpause eine neue Mannschaft. So funktioniert das nicht. Und deswegen sind auch so Spieler wie Gnabry, wie Goretzka, wie Sané immer wieder dabei, weil das einfach eine Achse ist, die da Konstanz reinbringt. Und wenn du dann so ein Kollektiv hast, dann kannst du auch 4, 5 neue Namen kannst du quasi eingliedern, kannst die aufnehmen, kannst sagen, yo, wenn Klopapier leer ist, musst du den fragen. Wenn alle neu sind, weiß es niemand, was man macht, wenn es Klopapier leer ist. Und deswegen wichtig, dass diese Leute dabei sind. Abschließend noch ganz schnell, weil glaube ich, nur vorhin habe ich ihn mal versehentlich erwähnt. Anton Stach dabei, freut mich sehr. Also was der für eine Saison spielt bei Leeds United, geht halt komplett unter in Deutschland. Auch da gibt es manche Leute, die das nicht verstehen. Der Typ ist so ein Baller, der muss wirklich meiner Meinung nach auch unbedingt mit zur WM. Ist noch ein bisschen Zeit hin, aber Stand jetzt würde ich den auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, und für mich natürlich auch super. Also die Anton-Dichte in der Nationalmannschaft wird immer mehr. Jetzt haben wir Anton Stach und Waldemar Anton. Ja. Ist es nicht mehr lang hin bis zu Anton Drebs. Also vielleicht schaffe ich es ja auch noch mit.
Wo ist Moritz Stoppelkamp?
Ja, wen haben wir momentan noch, der da irgendwie mit rein verhelfen könnte.
Wir brauchen Claude Maurice, brauchen wir. Müssen wir einbürgern.
Ja, Moritz, ja, den würde ich einbürgern dafür.
Keine gute Zeit für Profifußballer. Vielleicht werde ich ja noch mitgenommen.
Ja, wie gesagt, wir streiten uns dann um die letzten Plätze, wenn wirklich noch mehr Spieler ausfallen sollten. Nein, das hoffen wir natürlich nicht. Hoffen wir, dass da jetzt erstmal auch alle fit bleiben. Sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema mit Hinblick auf ein erfolgreiches Turnier, dass man eben Glück beziehungsweise kein Pech mit Verletzungen hat und möglichst verletzungsfrei durch solche Lehrgänge, aber eben vor allem auch durch ein solches Turnier geht. Und ich glaube, dann können wir am Ende einen Haken hintermachen. Was sagst du noch, deine Tipps jetzt ganz frei aus dem Bauch heraus? Schweiz und Ghana?
3-2 Sieg gegen die Schweiz, 2-0 Sieg gegen Ghana.
Würde ich sofort so unterschreiben. Ich sag mal.
Überleg dir mal was Eigenes, komm.
Ja, deswegen, ich überlege noch, ich mach 4-1 Sieg gegen die Schweiz und ein 2-2 gegen Ghana. So, haben wir das auch geklärt. Glaskugel wieder also aktiviert.
Hier habt ihr es. Einen Wettschein auf meine Tipps, einen auf Antons und dann werdet ihr reich.
Richtig. So oder so. Und wir sind auch reich beschenkt damit, dass ihr Woche für Woche hier unseren Podcast mit verfolgt. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank, Moritz, für diese Folge. Und ich freue mich schon, ob unsere Tipps mal wieder komplett hinüber waren oder sie doch aufgegangen sind rund um die Nationalmannschaft. Wir haben bald wieder zu sprechen über Champions League. Das steht schon sehr zeitnah wieder an, über Europa League und natürlich über die Bundesliga-Saison. Bis dahin schon mal vielen, vielen Dank dir und vielen, vielen Dank euch. Ciao, ciao.
Ihr werdet uns so schnell nicht los, deswegen keine Sorge. Wir werden euch natürlich auch über den Sommer dann bei der WM wieder begleiten, wenn ihr das möchtet. Bis dahin viel Spaß mit den Länderspielen und bis nächste Woche.